Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Vorwürfe nicht. Ich sag halt offen, getrennte Eltern haben ist scheiße. Es ist einfach so. Und dagegen sagen sie auch nichts.
Tschüss, mein Schatz. Bis nächste Woche.
Tschüss, Papi. Bis nächste Woche.
Ich denke mal, dass Eva sich genauso in die Kinder verliebt hat wie in mich. Weil wenn sie sich nicht in die Kinder verliebt hätte, dann wäre das nichts geworden.
Und dann haben die Kinder gesagt, du hast uns gar nichts zu sagen, du bist nicht unsere Mutter.
Ich finde sie jetzt fremd auf keinen Fall. Eher als verwandt, obwohl, nee, eigentlich als verwandt, ja.
Ich nenne ihn auch immer Halbbruder. Stiefbruder wird sich irgendwie so böse an.
Woran man als erstes denkt, sind natürlich die zweifachen Weihnachtsgeschenke, zweifachen Geburtstagsgeschenke.
Dass ich Montag, Dienstag bei meiner Mutter gelebt habe, Mittwoch, Donnerstag bei meinem Vater und Freitag, Samstag, Sonntag immer unterschiedlich.
Wo sitze ich? Vom Leben in Patchwork-Familien. Ein Feature von Ulrike Jährling.
Jede siebte Familie in Deutschland, so wird geschätzt, ist eine Patchwork-Familie. Eltern haben sich getrennt, finden neue Partner. Oft bringen sie eigenen Nachwuchs in die Beziehung mit. Manchmal kommen gemeinsame Kinder hinzu. Das bunte Familiengefüge ist hochsensibel und muss sich etlichen Herausforderungen stellen. Sophie ist 16 und ihr Bruder Felix fast 18 Jahre alt. Beide kennen das Patchwork-Leben von früher Kindheit an.
Ich weiß, dass ich mit 6 viele Gedanken hatte, besonders wenn ich alleine war, zum Beispiel alleine nach Hause gegangen bin von der Schule, dass ich mich gefragt habe, warum meine Familie eigentlich anders ist von anderen und was für eine spezielle Situation das ist. Und auch nachts manchmal wachgelegen bin, nicht unbedingt schlechte Gedanken, sondern Gedanken dahin, dass es anders ist, dass es eine andere Struktur ist und warum es auch so ist.
Für mich war es immer so, dadurch, dass die beide gleich wieder neue Partner hatten, hatte ich als kleines Kind 2 Eltern mehr. Und als kleines Kind habe ich das total genossen. Als es angefangen hat, war ich ja 4. Und da war es so, dass meine Mutter und mein Vater zu laufen ungefähr 10 bis 15 Minuten auseinander gewohnt haben. Also wir hatten im Prinzip alles doppelt. Klamotten und Spielsachen. Da hatte man halt wirklich 2 zu Hause und 2 Zimmer. Und es war auch nicht wirklich anstrengend, weil man ja, also ich war ja noch im Kindergarten und wurde dann halt statt von meiner Mutter von meinem Vater abgeholt und musste mich ja nicht wirklich anders umgewöhnen. Aber je älter man halt wurde, desto schwieriger wurde es.
Dass die elterliche Sorge nach der Trennung eine gleichberechtigte sein soll, war für die Eltern von Sophie und Felix kein Streitpunkt. Das Liebespaar hat sich getrennt. Das Elternpaar ist geblieben. Geblieben ist auch die Verantwortung. Also musste die familiäre Beziehung neu organisiert werden. Ulrike Zartler, Soziologin an der Universität Wien, forscht seit einigen Jahren zum Thema Familie und Trennung.
In der Forschung gab es so eine sehr starke Veränderung der Sichtweisenüberscheidung von einem Desorganisationsmodell, wo wirklich Scheidung gesehen wird als Beendigung der Familienbeziehungen, als Auflösung der Familie. Von diesem Desorganisationsmodell hat man sich wegentwickelt hin zu einem Reorganisationsmodell, wo Scheidung betrachtet wird als eine Möglichkeit der Umorganisation von Familien. Und diese Sichtweise ist in der Bevölkerung noch nicht durchgehend angekommen.
Dabei ist die Zeit, in der bei einer Trennung das Sorgerecht selbstverständlich auf einen Elternteil, meist auf die Mutter, übertragen wurde, vorbei. Eltern können gleichberechtigt ihre Verantwortung wahrnehmen. Wer also wohnt wann bei wem? Thorsten, der Vater von Sophie und Felix, beschreibt den Beginn der Umorganisation.
Also das erste Dreivierteljahr nach der Trennung war es so, dass wir eine gemeinsame Wohnung noch hatten, dass die Eltern immer ausgezogen sind. Die Kinder waren sozusagen die Hauptmieter und die Eltern haben sich abgewechselt mit wer da war. Montag, Dienstag war Katharina da, Mittwoch, Donnerstag war ich da und das Wochenende war immer abwechselnd.
Die Kinder behalten ihr Zuhause. Familienforscher nennen das Nestmodell. Verbreiteter ist das Wechselmodell. Jeder Partner hat seine Wohnung. Die Kinder müssen wechseln. So wie schließlich auch Sophie und Felix.
Und diesen Rhythmus haben wir nach dem Dreivierteljahr, nachdem ich dann ausgezogen bin, eine andere Wohnung 500 Meter entfernt gefunden hatte, so weitergemacht. Das heißt 2552, sodass man immer nicht das Gefühl hat, man ist zu weit weg. Und man hat vor allem regelmäßige Termine mit den Kindern, um dann auch bestimmte Aktivitäten mit den Kindern immer begleiten zu können.
Leben und Liebe in festen Terminen. Einfach mal den Arbeits- oder Wohnort wechseln? Unmöglich. Die Soziologin Ulrike Zartler betont, dass es sich um eine sehr voraussetzungsreiche Art des Familienlebens handelt.
Wo einfach sehr, sehr viel geklärt sein muss, wo es auch vor allem entsprechende ökonomische Rahmenbedingungen braucht, um die Wohnungen finanzieren zu können, in denen das Kind sich jeweils vollwertig aufhalten soll, wo der Wechsel einfach sehr gut organisiert sein muss, speziell für jüngere Kinder. Das sind so die Parameter.
Marie-Mu ist noch mit. Aber in dem Rucksack ist doch schon so viel drin. Ich glaube, da passt sie gar nicht mehr rein. Oder? Na doch.
Deinen Karatesack hast du? Check. Hast du deinen Klarinettensack?
Ja. Hast du deine Umweltkarte?
Check. Umweltkarte eingepackt.
Ja.
Schlüssel am Mann.
Ja. Papa, wo hast du deine Mütze?
Es ist Sonntag. Eine Woche haben der 11-jährige Franz und die 8-jährige Frieda bei ihrem Vater gewohnt. Jetzt geht es wieder zur Mutter und ihrem Partner. Und dann sind da noch Elisabeth und Brigitte und Karl, die zu Patchwork Großeltern wurden.
Ich glaube, Elisabeth hatte Ängste, die Enkelkinder durch die neue Partnerschaft zu verlieren. Kann natürlich auch noch von Alters her rühren, also die Auffassung, dass nach Trennung Kinder bei den Müttern bleiben. Das mag sein, dass das noch tief drin steckt, aber ist natürlich noch was Traditionelles.
Als der Franz eingeschult wurde und die Patchwork-Familie, die am Anfang war, eine Dampferfahrt machen wollte, ich konnte da nicht mitfahren. Und dann waren da die Kinder und ich hatte einfach Angst um die Kinder. Von meiner Erfahrung als Lehrerin weiß ich, dass also bis ins Erwachsensein irgendwelche Negativerlebnisse oder so auf Kinder einwirken können, auf ganz schlimme Weise.
Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass sie auch Anteil nimmt an dem, was neu gewachsen ist und das auch jetzt langsam gut finden kann, wie alle miteinander umgehen. Und dann hat sie diesen wunderschönen Satz gesagt, nach einer kleinen Feierlichkeit oder was sogar ein Vorspielkonzert, sind wir nicht eine schöne Patchwork-Familie. Das werde ich nie vergessen, hat sie gesagt.
Wie mühsam der Aufbau und Erhalt einer Patchwork-Familie ist, entzieht sich meist der öffentlichen Wahrnehmung. Jenseits der bunten Promi-Familien, die in Hochglanzillustrierten verklärt werden, hat sie einen eher schweren Stand.
Eine der großen Herausforderungen nach wie vor ist, dass die Kernfamilie eine unglaublich idealisierte Familienform ist. Wir haben Interviews dazu geführt, wo wirklich ganz deutlich war, dass hier auch so eine Hierarchisierung von Familienformen geradezu vorgenommen wird und das wünschenswerte Ideal die Kernfamilie ist.
Es ist schwer. Ja, gleich sind wir.
Franz und Frieda treffen in ihrem zweiten Zuhause auf Noah, den 11-jährigen Sohn des neuen Lebensgefährten der Mutter. Auch Noah wechselt die Elternhäuser. Bei seiner Mutter ist er Einzelkind. Beim Vater Thorsten jetzt einer von dreien. Vor 7 Jahren kamen Franz und Frieda dazu. An die Zeit davor können sich die drei Kinder kaum erinnern.
Also für mich ist er eigentlich wie ein Bruder, obwohl er gar nicht mein Bruder ist. Und ich habe ihn lieb.
Manchmal gefällt es mir dann natürlich, wenn Frieda mich umarmend angerannt kommt. Aber die ersten paar Tage wird es natürlich auch ein bisschen nervig sein, wenn dann plötzlich so viele Leute um mich sind. Bei Mama bin ich ganz alleine. Hat aber natürlich auch seine guten Seiten, weil ich viel mehr spielen kann. Und
Noah ist für mich sowas eigentlich wie ein Bruder. Immer wenn ich jetzt bei meiner Mutter bin. Tja, ohne ihn ist er halt total langweilig. Mit ihm kann man halt viel machen.
In der letzten Woche war das große Kinderzimmer mit den 3 Schreibtischen gähnend leer. Heute stehen wieder Schulranzen da, im Flur stapeln sich die Schuhe.
Papa,
Es ist ein besonderer Tag, durchaus auch ein schwieriger. Noahs Vater und Patchwork-Vater von Franz und Frieda spricht vom typischen Wechseltag.
An Wechseltagen ist es oft so, dass die Kinder so kurz angebunden sind. Da fällt die Kommunikation schwer. Also Noah ist dann auch oft cool und stürmt dann erstmal rein, muss erstmal wieder sein Revier abstecken. Wenn er dazu kurz kommt, dann wird er auch gnatschig.
Ich sitze hier!
Jeder will irgendwas sagen, aber noch der andere redet. Also manchmal schwer, dazu Wort zu kommen und das dann auch fertig zu erzählen.
Zwei Wochen lang tankt Noah die geballte Familienenergie. Danach geht er wieder für zwei Wochen zur Mutter. Kürzere Wechsel fanden alle zu anstrengend. Beim Organisieren hilft den getrennten Eltern das Computerprogramm Excel.
Ja, wir planen ganz nüchtern. Wir haben eine Tabelle. In diese Tabelle tragen wir unsere Wünsche ein, wann wir etwas vorhaben, wann ich verreisen will oder wann die Mama von Noah verreisen will. So wird das alles vorgetragen und dann haben wir für 3-4 Monate Planungssicherheit. Und Noah selber ist derjenige, der am meisten darauf achtet, dass diese Wechsel und diese Organisation gut klappt.
Und wenn ich hier bin, werde ich immer kurz davor angerufen und Mama sagt, ich soll alles aufschreiben, was ich wieder mitbringen soll. Also wir haben jetzt wieder am Kühlschrank einen Zettel hängen, da steht, ich soll, was weiß ich, beige Jacke, Schneehose, mein Helm und alles.
Meine Ranzen, Klarinettenrucksack, Sportbeutel, Ladekabel vom Handy,
ein Chorhefter, eine Flöte,
dünne Jacke, die anderen Schuhe und meine Trinkflasche.
Eine Puppe, die Brotbüchse, die Regenjacke. Wenn ich bei Mama bin, will ich zu Papa manchmal und wenn ich bei Papa bin, dann will ich manchmal zu Mama und das ist dann halt blöd.
Die Sehnsucht bleibt. Zu einer Entfremdung zwischen Kind und Eltern, wie häufig nach Trennungen aber, kommt es nicht. Noch gibt es keine Langzeitstudien, die zeigen, wie gut die sogenannten Doppelresidenzmodelle für Kinder verkraftbar sind. Für die Eltern, vor allem wohl für die Väter, sind sie ein Fortschritt. Für Mütter können sie eine Entlastung sein.
Diese gerechte Lösung, die führt, glaube ich, auch zu einer Intensivierung des Gefühls, Vater zu sein oder auch Mutter zu sein, weil man eben dann wirklich sich auch sehr, sehr bewusst wird. Und man ist sich sehr bewusst. Ich glaube, Patchwork-Eltern sind sich sehr bewusst darüber, wie kostbar die Zeit ist mit ihren Kindern ist. Das heißt aber auch, dass vieles gerade an den Wochenenden sich dann konzentriert und die Kinder wollen sich mit Freunden treffen und die Eltern sagen, na gut, aber vielleicht wollen wir auch mal als Familie was zusammen machen.
Dass ich dann immer von meinen Eltern sofort die Enttäuschung gemerkt habe.
Ja, definitiv. Ich hatte weniger Freizeit da, natürlich mit zwei Familien. Zweimal die Verpflichtung besteht, dass du mindestens an einem Tag am Wochenende zu Hause bist und mit ihnen isst, mit ihnen Aktivitäten machst.
Felix, Sophie, Noah, Franz und Frieda. Sie alle hätten sich nicht entscheiden wollen, bei einem Elternteil dauerhaft zu wohnen und den anderen nur sporadisch zu sehen. Aber die Wechselei wurde komplizierter, je älter sie wurde, erzählt Sophie. Der Vater wohnt inzwischen eine halbe Stunde entfernt.
Und da sollten wir dann halt immer unsere Sachen packen. Und das war für mich immer ganz schwierig. Das ist für mich auch jetzt noch schwierig. Wenn man zu Hause ist, dann hat man seine Sachen einfach. Und dann muss man nicht nachdenken. Und wenn man das Buch lesen will, dann geht man einfach an seinen Bücherschrank und liest das Buch. Aber wenn man so weg ist, ist es wie in den Urlaub fahren. Wenn ich in den Urlaub fahre, weiß ich auch nie, was ich einpacken soll.
Dieses Hin und Her ist eigentlich zu meinem Alltag geworden. Und ich habe mir angewöhnt, in der S-Bahn zu schlafen. Also es ist auch kein Problem mehr. Es ist so normal geworden, dass ich das nicht mehr wirklich wahrnehme.
Ich hab den Ball vergessen. Muss noch mit. Tschüss.
Tschüss.
Wechseltage. Familien, die in Patchwork leben, sind schon mal alle auf ihre Weise gescheitert. Und dieses Scheitern kriegt man an den Wechseltagen, spürt man das am meisten, dass es schon mal ein Scheitern gab.
Diese Last bleibt. Hinzu kommen vielleicht Trauer oder sogar Schuldgefühle und die Sorge, wie die Kinder die Situation verkraften.
Für meine Frau ist es manchmal noch ein Prozess, der mit Kummer verbunden ist, aber sich auch im Laufe der Jahre so verändert hat, dass sie unsere Lebensform immer mehr angenommen hat.
Jedes Mal, wenn die Kinder weggehen oder wenn sie kommen, dass man das lernt zu akzeptieren, dass jemand weggeht und auch wiederkommt und dass er danach vielleicht anders ist, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man da ein bisschen entspannter mit umgeht.
Jeder Bewohner im Familienpatchworkhaus hat seine individuelle Geschichte und jeder sucht seinen Platz. Noah zum Beispiel auch den neben den neuen Großeltern.
Ja, wenn man selbst Enkel hat, dann versetze ich mich in die Lage des Kindes, was dazukommt. Das möchte ja auch Anteil haben an den Großeltern der Patchwork-Geschwister. Und mir ist es wichtig, dass er auch einen Anteil bekommt. Es gibt auch schwierige Momente, weil die Vertrautheit nicht da ist. Das Kind kommt ja im gewissen Alter in die Familie und da fehlt das Gewachsene. Und das braucht viel Zeit, aber es kann dann auch wieder was wachsen.
Hier ist es besonders für die beteiligten Erwachsenen eine große Herausforderung. Die wollen ja diese Beziehung leben. Und die Herausforderung besteht schon darin, hier auch die Kinder mitzudenken und die Bedürfnisse der Kinder mitzudenken und möglicherweise einen Gang zurückzuschalten, um dem Kind auch zu ermöglichen, das Tempo mitzuhalten. Ja.
Auch der dänische Familientherapeut Jesper Juhl mahnt Behutsamkeit an beim Umgang mit Patchwork-Kindern. Und er ermutigt zu Dankbarkeit. Jede kleine Aufgabe, die Patchwork-Eltern im Familienalltag übernehmen dürfen, sei schließlich ein Vertrauensbeweis von Seiten des Kindes. Ein Ritterschlag. Bei Felix und Sophie kam damals Eva dazu, die neue Liebe des Vaters.
Das war von vornherein der Mann mit den Kindern. So sind wir uns auch begegnet. Also wir haben uns ein, zweimal unter vier Augen sozusagen gesehen und dann ein verlängertes Wochenende, wo dann irgendwie, wo es passiert ist, wo es dann irgendwie klar war, dass das eine Liebesgeschichte wird. Und dann haben wir uns schon mit den Kindern getroffen.
Felix nähert sich vorsichtig. Sophie genießt in vollen Zügen die Aufmerksamkeit, die sie von Eva bekommt.
Und die echt tolle Sachen mit mir gemacht hat. Mit mir basteln, mit mir Kekse backen, mit mir morgens um 6 aufstehen, wenn ich aufgewacht war.
Das ist ja auch nicht bei allen Kindern der Welt so, wenn man Kinder kennenlernt, die nicht die eigenen sind, da schnupperst du mal dran und dann magst du die nicht. Ne? Und die allermeisten mag man eher nicht so gerne. Und diese beiden Kinder mochte ich zufälligerweise, die haben gut gerochen für mich. Ja? Also das ging mir mit dem Felix schon auch so. Aber das war nie so eine Innigkeit und da hatte ich auch immer das Gefühl, da will ich auch nicht so nah ran, da will ich auch nicht stören bei der Beziehung, die er zu seiner Mutter hatte. Und das war umgekehrt bei ihm, glaube ich, auch so, dass er immer sehr viel vorsichtiger oder sehr viel zurückhaltender war. Ja. Aber schon auch innig, ja.
Nach einiger Zeit, mit dem man zusammenwohnt, hat man natürlich Gefühle füreinander und man schließt einen ins Herz und die Familie weitet sich aus. Und besonders, wenn es so eine enge Beziehung ist, dass sie dich nachts ins Bett bringt, dass sie für deine Probleme da ist, geht es ziemlich schnell und du hast sofort ein Verbindungsgefühl und sie wird sehr wichtig für dich, ja, auf jeden Fall.
Auch wenn es nicht die eigenen Kinder sind, mit denen man zusammenlebt, man lebt trotzdem in einer Familie. Das ist also Grundvoraussetzung in der Patchwork, glaube ich, dass du die Kinder des anderen Partners annimmst als Freund oder als... Wenn sie sehr klein sind, dann bist du noch mehr in einer Vaterrolle.
Thorsten ist nicht mein richtiger Papa, aber ich habe ihn trotzdem lieb, weil der ist auch wie ein richtiger Papa. Na, weil er alles macht, was ein richtiger Papa macht. Er bringt mich zur Schule oder er schmiert uns die Schulstullen oder er knetet mit mir was. Der malt mit mir was und kuschelt auch mal mit mir. Und wenn ich krank bin, dann pflegt er mich und ja.
Nicht immer gelingt der Aufbau einer solchen Beziehung. Das belegen auch die Studien der Soziologin Ulrike Zartler.
Wo wir beispielsweise mit Kindern gesprochen haben, die den neuen Partner der Mutter nicht in ihr Familienbild inkludieren, allerdings die Stiefgeschwister schon. Da gibt es ganz große Unterschiede. Und das macht auch die Herausforderung des Zusammenlebens mitunter aus, dass allein diese simple Frage, wer gehört denn zu deiner, zu ihrer Familie, von den einzelnen Mitgliedern unterschiedlich beantwortet wird.
Und auch Interessenkonflikte mit sich bringt. Die Kinder, die ja stets loyal sein wollen, tragen sie heimlich aus.
Eva war halt da und hat auf uns aufgepasst. Und dann kam meine Mutter, um uns abzuholen. Und dann wusste ich gar nicht, wie ich Eva jetzt vor meiner Mutter Tschüss sagen soll. Weil es war klar, dass ich beide irgendwie verletze. Wenn ich ihr jetzt so Tschüss gesagt hätte, wie ich meiner Mutter Tschüss gesagt hätte, war mir klar, dass ich meine Mutter damit verletze. Aber wenn ich ihr nicht Tschüss gesagt hätte, wie ich meiner Mutter Tschüss sage, dann hätte ich sie damit verletzt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war 7 oder so. Das war echt ein innerer Konflikt in mir, den ich dann so gelöst habe, dass ich ihr nicht richtig Tschüss gesagt habe und mit meiner Mutter gegangen bin. Dann ist mir aber im Nachhinein eingefallen, dass ich Sachen da vergessen habe, wo ich dann nochmal alleine hingegangen bin, die geholt habe und ihr dann richtig Tschüss gesagt habe.
Einen Konflikt oder ein Vorurteil kann auch ein einziges Wort bergen. Eine einzige Vorsilbe. Stief. Stiefmutter, Stiefbruder.
Eigentlich eher Halbbruder und Halbschwester. Ist nicht ganz korrekt, aber finde ich schöner, ehrlich gesagt. Stiefmütter sind meistens böse oder der Stiefbruder ist ganz fies zu einem. Und das will ich ja jetzt damit nicht ausdrücken. Also sage ich lieber was Schöneres.
Früher habe ich immer gesagt Eva. Einfach Eva. Ich meine, man erwartet, wenn man das Wort Stiefmutter hört, erwartet man ja auch nur Schlechtes.
Ne, das ist eben immer noch die aus Hänsel und Gretel, gell, die dafür sorgt, dass die Kinder in den Wald gehen und möglichst keine Esser mehr am eigenen Tisch sind. Und das wird immer noch sehr stark erwartet und diese Rolle kriegt man immer wieder zugeschrieben.
Sie hat nichts zu tun mit Stief, sondern sie ist in einer Art meine Mutter. Dennoch denke ich, es gibt keinen treffenden Begriff, den man für sie nennen kann.
Jesper Juhl hat beispielsweise den Begriff der Bonuseltern geprägt und es gab eine sehr interessante Initiative der Redaktion der Zeit, die eine Agentur damit beauftragt hat, eine Branding-Agentur, hier bessere Begrifflichkeiten sich zu überlegen, weniger stigmatisierende. Die Vorsilbe Co. hat hier am besten abgeschnitten. Co-Mutter, Co-Vater, Co-Schwester.
Ob sich diese Begriffe etablieren werden? Entscheidend für das Gelingen von Patchwork ist vor allem die Co-Operation. Und zwar auch zwischen denen, die sich eigentlich getrennt haben. Im Fall von Sophies Eltern hat manchmal Eva geholfen, die Co-Mutter.
Da gab es am Anfang einfach eine große Ignoranz. Auf der einen Seite war es so, auf der anderen Seite war es so. Ne? Und da gibt es auch Differenzen im Lebensstil und in Grundhaltungen zu bestimmten Themen. Und das hat, fand ich, dann auch irgendwann mal ziemlich zu Spannungen geführt. Und dann habe ich versucht, ein bisschen zu steuern und habe Thorsten dazu gekriegt, dass er sich regelmäßig mit ihr trifft. Alle 4 Wochen sozusagen mal einen Wein abends trinken geht unter 4 Augen. Um einfach solche Sachen zu besprechen. Ne? Und auch so, weißt du, diese kleinen Dinge. Mir ist aufgefallen, dass in der Schule das und das passiert oder so. Diese kleinen Sachen, wo man einfach drüber kommunizieren muss, damit die rundlaufen.
Wir machen einen Spaziergang zusammen oder laden uns auch gegenseitig mal ein zum Essen, auch mit Ex-Partner. Und jetzt den Partner, da sitzen wir mal zu dritt und trinken ein Glas Wein. Aber wir streiten auch immer noch ab und an nach demselben Mustern, wie wir uns vielleicht früher nicht verstanden haben.
Es gibt auch viele positive Dinge an der Trennung, zum Beispiel, dass meine Eltern niemals vor uns Kindern schlecht über den anderen geredet haben. Was ich bei vielen Freunden und Bekannten kenne, die es einem erzählen, dass die Eltern halt überhaupt nicht miteinander auskommen. Und bei meinen Eltern war es immer so, also sie waren immer für uns da und sie waren auch immer, wenn es drauf ankam, für uns zusammen da.
Die Organisation funktioniert, der Austausch ist da. Auch Routine nach vielen Jahren. Und dann beginnt das Patchwork-Haus von Felix und Sophie, dem Vater Thorsten und der Co-Mutter Eva mächtig zu wackeln. Ein neues Geschwisterkind ist hinzugekommen. Dann folgen noch Zwillinge. Und Sophie ist in der Pubertät.
Und dann natürlich das Hin- und Hergerissensein zwischen verschiedenen Familien, was einfach unheimlich schwierig ist und was in so einem, was dann einfach mal aufbrandet. Und natürlich würde ich dazu sagen, dass die Krisen, die ich und meine Ex-Frau hatten, dadurch wieder nach vorne geschoben wurden und das nochmal ausgelebt wurde sozusagen. Warum sind meine Eltern nicht zusammen? Warum muss ich diesen weiten Weg gehen? Warum ist das so anstrengend? Eine späte Trauer, die am Anfang überhaupt nicht da war, beziehungsweise wenn man 4 ist, beziehungsweise 3, die man gar nicht haben kann und die dann eben 10 Jahre später stattgefunden hat.
Über diese Geschichten haben wir uns in der Pubertätszeit wahnsinnig gestritten, weil sie gesagt hat, das stimmt alles so nicht. Die Nähe, von der du behauptest, dass die da war, die war nie da. Und das war für mich ein Schock zu sehen, dass ein Kind sich auch ein gut Stück wirklich nicht erinnert. Ich war echt gekränkt. Und das ist natürlich eine völlig inadäquate Reaktion, ja? Auf einen Teenager, der einfach irgendwie sich freistrampelt und der genervt ist von schreienden Zwillingen. Ne? Wir haben ja dann die Zwillinge noch gekriegt, das war dann der dritte Bruch. Ne? Also
jetzt reden wir darüber. Also wir haben eine Familientherapie gemacht, die ja auch eine ganze Weile dauert, bis man dann an den Kern der Sachen kommt. Jetzt sind wir ungefähr ein Jahr dabei und ich muss sagen, jetzt kommen wir an die Kerne und jetzt können wir über solche Sachen auch sprechen und reflektiert sprechen, ohne dass man Wut hat, und zwar von allen Seiten, was ganz toll ist, also auch von Kinderseite, und das ist natürlich schon was echt Fantastisches.
Also wenn wir das nicht gemacht hätten, dann würde ich jetzt auf keinen Fall hier sitzen.
Sich Hilfe suchen, den Perspektivenwechsel üben. Der Familientherapeut Jesper Juhl rät allen dazu, die ein Patchwork-Schiff steuern. Der Ratschlag kostet wenig, die Umsetzung ist schwierig. Nicht nur, weil das Bewusstsein für die Notwendigkeit nicht überall ausgeprägt ist.
Das liegt auf der Hand, dass das für ökonomisch schlechter gestellte Familien einfach seltener eine Option ist, als für Familien, wo die Finanzen eine geringere Rolle spielen. Wir sehen beispielsweise auch im Vorfeld der Entstehung von Patchwork-Familien, wenn es um Scheidungen geht, dass Kinder aus unteren sozialen Schichten häufiger eine elterliche Trennung oder Scheidung erleben. Die sind dadurch unter Umständen doppelt benachteiligt.
Ulrike Zartler sieht hier den Staat in der Pflicht und fordert mehr kostenfreie Unterstützungsangebote. Beratung und Mediation für Trennungseltern sollten leicht zugänglich sein. Aus Verantwortung für die Kinder und um bestehende Chancen zu nutzen.
Dass gescheiterte Beziehungen auch wieder in eine Form fließen können, mit der man ordentlich miteinander kommuniziert, ohne dass Schuldgefühle und Anklagen dabei sind.
Kinder können aus einer funktionierenden, stabilen Patchwork-Familie den Gewinn ziehen, den sie auch aus anderen stabilen, funktionierenden Familienformen ziehen. Und das ist vollkommen unabhängig von der Form der Familie. Kinder können lernen, dass Beziehungen auch in komplexen Familienkonstellationen funktionieren. Sie haben mehr ihnen nahestehende Personen idealerweise als in anderen Familienformen, was ein großer Gewinn sein kann, und können einfach den kompetenten Umgang mit einer Reihe von unterschiedlichen Personen üben und erlernen.
Ich finde eigentlich alle Möglichkeiten ganz okay. Gut, man hat so andere, verschiedene Lebensarten, die andere halt nicht so gut kennen, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt als viel besser oder schlechter bezeichnen. Außerdem kenne ich ja die andere Lebensweise nicht so ganz gut.
Es ist halt so gelaufen und ich finde auch nicht, dass es schlecht gelaufen ist, sondern es war halt mein Leben und jetzt bin ich hier. Muss man nach vorne gucken, nicht nach hinten.
Man hat erst damit zu tun und dann geht's vielleicht sogar erst über den Kopf und dann aber auch übers Herz, dass man dann irgendwann sagen kann, ich habe einen Enkel dazu.
Wo sitze ich? Vom Leben in Patchwork-Familien. Ein Feature von Ulrike Jährling. Es sprach Kathleen Gavlich. Ton Martin Eichberg. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Konstanze Lehmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012. Am nächsten Montag hören Sie an dieser Stelle Von der Werkbank an die Uni, die offene Hochschule. Audios, Manuskripte und weitere Informationen zu unseren Zeitfragensendungen finden Sie im Netz unter dradio.de.